Ja, hallo. Heute ist Chaos-Seminar Wir Programming 3, Vortrag, den ich vom Xavi geerbt habe. Der hat sich nämlich ganz schäbigerweise zuerst gemeldet mit, möchtest du nicht eventuell mitmachen oder ich glaube, du musst unbedingt mitmachen später dann, und dann, ich glaube, es wirst wahrscheinlich ja du alleine machen und bist zu, nö, ich habe keine Zeit. Ja, und deshalb macht nicht der Xavi, sondern ich, also Giselbert Hinkelmann, ich studiere hier Informatik. Ich interessiere mich schon ein bisschen länger für seltsame Programme und seltsame Programmiersprachen. Schleimer. Okay, fangen wir überhaupt... Ja, okay, wir fangen sogar spät genug an. Cool. Ja, es ist eigentlich lange genug hier gestanden, dass man mal gute Tipps abgeben könnte, was wird dieses Programm tun. Es ist tatsächlich Perl. Sieht so ein bisschen aus wie ein Planet. Irgendwelche schlauen Tipps aus dem Publikum? Hm. Ah, es morpht durch verschiedene Planeten, das wäre einmal Tipp.
Saturn, der sich dreht.
Das ist auch eine Idee. Hey, da konnte jemand lesen, oder hast du den erkannt?
Ja.
Cool, haben wir noch Meldungen? Nein? Gut. Ja, wahrscheinlich installiert es auch noch ein Rootkit, aber egal. Also es fängt ganz klein an. Zoomt voll rein. Ich wollte eigentlich noch spektakuläre Musik drunter legen, aber das ist nichts geworden. Oh, er tanzt unglaublich hin und her. Und schon verschwindet er wieder. Das ist also wirklich selbsterklärender Code, weil es steht eigentlich alles Wichtige innen drin. Es ist wirklich der Saturn. Und zwar, mal schauen, wie ich das finde, waren so die ersten Aufnahmen, die Huygens, Cassini finde ich gerade nicht. Oh, cool. Danke, genau. Huygens Cassini vom Saturn geliefert hat. Das Ziel habe ich gerade nicht erwischt, egal. Und von den Titanmonden und ja, Titan und Rhea eben geliefert hat und zu. Jahrestag von der Mission hat eben jemand das Programm geschrieben, um das zu erinnern. Soviel zu selbsterklärenden Code. Ups. Das war dumm, da dumm, da dumm, da dumm. Ich kann kein Perl. Immer noch nicht. Ach ja, natürlich. Root hat doch keine Privilegien, oder? Ja, natürlich. Naja, und weil ich das seltsame Code eigentlich auch mal erklären will, aber Perl nicht erkläre, habe ich hier noch was anderes namens Chunky Bacon. Das ist schon mal unser schöner Saturn, grün. Genau, Chunky Bacon. Worum geht es da eigentlich? Okay, schlechte Idee, der Browser braucht ein bisschen. Also es ist eigentlich ein Ruby-interner Gag. Es gibt diesen... Ach nee... Muss man hinten aufnehmen, oder? Ja. Chunky Bacon. Kann ich das mal nicht so? Also man sieht hier vielleicht, da steht Chunky Bacon. Und das sind zwei so seltsame Viecher. Das sind Füchse, wenn man es erkennen könnte. Und einer von denen sagt eben Chunky Bacon. Also was das Programm tut nachher, aber warum eigentlich? Es gibt für Ruby so eine schöne Erklärung. A quick and hopefully painless ride through Ruby with Cartoon Foxes. Das sind diese Cartoon Foxes, diese Füchse. Und sie, also der ganze Kurs ist eigentlich relativ sarkastisch, beziehungsweise ironisch aufgebaut und macht sich ständig über sich selbst lächerlich. Und diese Füchse machen sich eben auch über ihn lächerlich. Zum Beispiel darüber, dass sie gar kein Geld kriegen oder dass sie sich die Zeilen wegnehmen. Und später unten kommen sie dazu, dass sie eigentlich, ja okay, hier. Schlechte Beispiele. Und sie meinen, ja, sie müssten eigentlich auch mal richtigen Text haben. Weil sie kommen in den Beispielen nicht vor. Like, okay, say something loud. Maybe he'll use it in his next examples. Like what? Like, chunky bacon? Okay. Chunky bacon, chunky bacon. Und wenn man hinschaut, ist es dann genau das, dieses Bild. Nur eben in ASCII Art. Nachdem sie noch ein bisschen rumschreien, noch viele Chunky Bacons produzieren, kommt es tatsächlich in den Beispielen vor. Und dieses Programm macht etwas Ähnliches. Ich habe es schon mal gestartet. Es macht einen Webserver auf, der einem viele, viele Chunky Bacons liefert. In Boon. An lustigen Stellen, in verschiedenen, immer wieder anderen Farben. Wenn man so hinschaut, sieht man da unten das Terminal-Symbol springt ein bisschen rum. Das ist ein großartiges Feature. Und na okay, hier unten scrollt es dann hier so Messages rein. Okay, das ist der Webserver, den ich ja gestartet habe. Zur Erklärung. Gepostet hat es jemand in diesem Forum, der eben auch diesen Guide witzig findet. Wo haben wir ihn? Genau. Und da hat dann passenderweise auch noch die How to Obfuscate Seite reingepackt. Okay, wie funktioniert das Ganze? Man hat ein Skript, das, naja, relativ einfach ist, es erwartet halt ein Argument, also ein Skript. Also es arbeitet auf allen Ruby-Skripten und braucht ein Bild dazu. Bilder schluckt alles, was Image Magic schluckt. Arrow Magic ist so die Lib, die eben Image Magic auf Ruby umleitet. Und damit wandelt er das ganze skaliertes Bild erstmal, dass es die Buchstabenhöhe ausgleicht. Verwandelt das Ganze dann in ein Graustufenbild. Haben wir das noch? Ja, gut. Dann kann man hier an diesem großartigen Slider im Source Code, wo man da einstellen, wie hell oder dunkel das ganze Bild sein soll. Man fügt einfach da zusätzliche Hashzeichen ein. Damit nur geht auch ganz schlau das Patent auf Slider, also. Und ja, genau. Gehen dann durch das Bild durch. Beziehungsweise er geht auch schon mal durch das Programm durch und escaped ein paar Sachen. Also Backslash S sind halt Spaces, Backslash T Tabs, New Lines, Returns und ist gleich, muss ich herausnehmen, weil es sein Escape-Zeichen ist. Danach geht er eben durch das Programm durch, also für das veränderte Skript und packt halt immer dort, wo in dem Bild ein Pixel ist, ein Zeichen aus dem Programm hin und zählt hoch und naja, jammert halt ein bisschen, wenn das Bild zu klein für das Skript ist, weil es nicht reinpasst. Aber ist ja kein Problem, weil dann kann man einfach den Slider hier nehmen und wieder dunkler einstellen, dann ist das Bild irgendwie ganz dunkel, aber das Skript passt rein. Ja. Und so als Beispiel, wo haben wir es? Das ist zum Beispiel das Rails-Icon als Skript, das nichts enthält, also nichts tut. Und ja, am Anfang von diesem Chunky Bacon Skript steht dann passenderweise auch, habe ich das Skript hingelegt, ich habe so viele Tabs offen. Ja genau, nehmen wir da noch ein bisschen rein. Genau. Und funktionieren tut es dann natürlich mit Eval. Es evaluiert einfach ein HereDoc, also dieses kleine Gleich, es sagt ein HereDoc, das sagt, der Marker, der in Anführungszeichen ist, zwischen dem Marker und dem nächsten Marker, ganz am Ende, der in dem Fall ganz am Ende ist, ist das alles ein einzelner String. Wobei es bei Ruby so ist, was dann noch auf der Zeile folgt, gehört nicht dazu. Damit kann man auch so spaßige Sachen machen, wie mehrere HereDocs in einer Zeile in eine Anweisung packen und danach in einem Dokument verschiedene Marker setzen, die aussehen wie diese HereDoc-Marker, in Wirklichkeit aber zu verschiedenen Teilen des Codes können, damit auch lustige Code Obfuscation machen. Und darauf wendet er einfach nur eine regex an, die eben die Sache wieder zurück übersetzt. Also das ist dann weniger auffallend. Aber prinzipiell kann man auf diese Weise dann mit jedem beliebigen Bild hergehen und das Skript für Obfuscation gaten, wenn man einfach es draufschlägt. Genau. Haben wir noch was? Nein, gut. Ja genau, warum macht man sowas eigentlich? Er hat gemeint, die waren langweilig. Und ja, er hat sowieso gerade diesen Guide gelesen. Und er hatte nichts zu essen. Und das hat. Ja. Das Chunky Bacon war schon relativ bunt. Etwas, was noch bunter ist, ist Pyatt. Pi ist eine Programmiersprache, in der man mit Bildern malt, programmiert. Und wer genau hingesetzt hat, hat schon Source Code gesehen, nämlich hier oben, das Bild hier oben ist valider Pi Source Code und das ist Hello World. So als Refresher, Pi ist eine 2D-Sprache, ist ähnlich wie Bfunge, nur eben mit Farbfeldern. Also das ist Hello World in Bfunge. Das Bfunge ist eine Stack-Sprache. Und man pusht einfach Sachen auf den Stack drauf und wenn man die ausgeben will, dann muss man sie runterpoppen. Deshalb fängt Hello World auch rückwärts an. Und als 2D-Sprache braucht man natürlich Kommandos, um den Codeflow zu bestimmen. Das sind dann diese Größe, kleiner Zeichen, V und dieses Dächle, genau. Kann jemand den französischen richtigen Begriff dafür? Ah, Axon Circumflex, genau. Ja, genau, Details. Der Buchstabe ist stimmlos und zeichenlos, aber er existiert. Eben, und das, der Flow läuft eben hier rein, wird hier nach unten umgelenkt, gibt aus, prüft hier, ob der Stack leer ist. Wenn der Stack leer ist, dann wird die nächste Anweisung übersprungen. Das Programm läuft dann einfach so nach links raus, stößt an den Rand und stirbt. Normalerweise läuft es aber halt wieder hoch und wieder nach rechts und wieder nach unten und gibt nochmal ein Zeichen aus und probiert das Ganze nochmal. Also im Endeffekt gibt es halt den Inhalt des Stacks rückwärts raus und weil das rückwärts Hello World ist, kommt eben Hello World raus. So, nochmal kurz zu Bfunge. Hello World in Pyatt sieht dann so aus, wenn man es größer macht. Auch da ist es dann, okay, ich zeige euch mal ein paar Beispiele. Und das wäre dann zum Beispiel ein Programm, das die Fibonacci-Zahlen berechnet. Also Code ist relativ dicht. Ja, das liegt an der Skalierung von den Bildern, die ich da einfach von der Seite runtergeklaut habe. Ich könnte es noch ein bisschen hochdrehen, aber schon mal zur Erklärung. Also wir haben insgesamt 17 Farben, wenn man schwarz und weiß dazu rechnen will. Wobei wir einmal so einen Farbzyklus haben von Rot nach Magenta, der einmal durchgeht und dann bei dem Rot wieder anfängt und einmal eben einen Farbtonzyklus, der eben bei hellen Farben durchgeht, normal und dunkle Farben hat. Und in Pyatt sind es nicht die Farben, die die Aktion kodieren, sondern die Farbänderung. Wenn man in diesem 2D-Irrgarten eben über so eine Blockgrenze drüber läuft. Und die Code-Tabelle ist eben darunter, also ja, wenn es dunkler wird und sich der Farbton, ja, genau, also ja, genau, wenn es dunkler wird, aber die Farbe gleich wird, machen wir halt einen Push und ansonsten einen Pop. Wenn's, okay, ja, da ist ein Fehler, das zweite, nee, doch, stimmt, eins dunkler, ja, okay.
Das passt, er rechnet in Schritten, ja.
Genau, weil es ist egal, wirklich egal, für welche Farbe. Also wenn es nur ein Ton dunkler wird, dann ist es bei ohne Farbänderung ein Push und sonst ein Pop. Genauso wie man dann Arithmetik macht, man hat eine Farbänderung. Es wird also zum Beispiel von Rot nach Gelb gehen. Und man hat eben gleichzeitig keine Dunkelheitsänderung, dann ist es ein Add, ein Subtract oder dann ein Multiply, wenn es zwei Änderungen sind. Und damit kommt man dann eben doch auf einige zusätzliche Kommandos, die man in die Sprache einbauen kann, mit der es ein bisschen mehr kann als Brainfuck zum Beispiel, wenn man dann diese Farben übernimmt. Wichtig ist, genau, gleichzeitig in der Sprache hat man dann zwei Pointer, die berücksichtigt werden müssen, ein Richtungspointer und ein Farbblock-Auswahl-Pointer, er nennt es Codal Chooser, also er nennt diese Farbflächen dann Codals, im Gegensatz zu den Pixels, weil so ein Codal ist, zusammenhängende Fläche gleicher Farbblöcke, gleicher Farbdinger. Also im Fibonacci zum Beispiel, dieses ganze Gelbe ist dann genau ein Codal. Und das da drüben wieder ein extra Codal. Genau, also der Richtungspointer zeigt an, in welche Richtung geht. Also nach rechts, wenn er da durchläuft. Und dann gibt es so einen Codal Chooser Pointer. Der zeigt dann an, die Richtung, in der man einen neuen Farbblock sucht, wenn man beim Rand angestoßen ist. Das ist ein bisschen kompliziert. Also angenommen, er läuft hier in den gelben rein, tut was auch immer für die Änderung nötig ist und sucht sich dann die nächste Sache aus. Angenommen, die Richtung ist nach rechts. Dann berechnet der Interpreter die äußerst rechte Grenze von diesem Codal. Das ist in dem Fall eine zusammenhängende Grenze muss aber nicht sein. Also wenn da jetzt so ein U-förmiger Block drin wäre, dann wären, und das ging nach rechts, dann wären das die beiden Endpunkte von dem U. Das wären die Grenze. Gleichzeitig. Und dann sucht es sich den angrenzenden Block, der zwar in diese Richtung liegt, aber am weitesten in der Codel-Chooser-Richtung liegt. Das heißt dann beim, also, okay, ich kann ja noch die Tafel nehmen, um das hier zu verundeutlichen. Angenommen, wir haben hier so ein gelbes U. Ja, das ist gelb, ich habe das so definiert. Ja, natürlich. Und wir haben so einen Codel-Chooser, Instruction Pointer, der nach rechts zeigt, und einen Codel-Chooser nach unten. Und wir haben hier irgendwelche anderen Dinger, die nicht gelb sind.
Es gibt ja auch gelb und gelb.
Glaube ich nicht.
Wenn man für nicht gelb die gelb
nimmt, dann wird das besser. Okay. Dann nehme ich eben dieses Grün hier. Also wir haben hier diesen grünen Bereich und da noch einen grünen Bereich. Und angenommen, der Interpreter läuft jetzt hier in diesen grünen Codel rein und ist fertig damit. Und danach ist der Instruction Pointer nach rechts. Dann berechnet er erstmal den Rand von diesem Codel. Das wäre diesmal zusammen das. Okay, dann machen wir hier noch irgendwie so eine Grenze rein, Details. Genau, Diagonalen zählen nicht als Verbindung, also dieser gelbe Block hat nichts mit diesem gelben Block zu tun, so als Detail. Dann schaut er eben in Codel-Chooser-Richtung, welcher Block am ehesten der Richtung ist, und würde also dann diesen hier auswählen und nicht diesen. Auch wenn der zum Beispiel viel weiter nach rechts geht, weil das macht ja nichts. Und auf diese Weise navigiert er sich eben dann durch die Blöcke durch. Also der Codel-Chooser hat einen Startwert, einen bestimmten.
Variable.
Ja, das ist genauso wie die Ausführungsrichtung. Der hängt ja gar nicht davon ab. Egal. Der hängt nochmal von was anderem ab. Der hängt davon ab, wie sich die letzte Farbänderung war. Beziehungsweise Farb- und Tonänderung. Davon hängen diese Chooser ab. Beziehungsweise davon, ob er gegen eine Wand gelaufen ist. Also wenn er zum Beispiel hier raus... Also, was heißt Be Funch, wenn hier die Wand ist, die ich jetzt mal mit dieser gelben Kreise gestrichelt darstelle, dann in Be Funch würde ich einfach sterben. In Piet macht er das Spaßige, er toggelt zuerst die Richtung. Das heißt, er läuft danach raus. Sollte er wieder gegen eine Wand stoßen, okay, machen wir es hier, ja, läuft aus irgendeinem Grund hier rein, stößt gegen eine Wand, läuft zurück, stößt er auch gegen eine Wand, dann dreht er zuerst, beziehungsweise ich habe schon Schwachsinn erzählt, also wenn er Wand läuft, dann läuft er einfach 90 Grad verdreht. Wenn er wieder gegen eine Wand läuft, dann toggelt er einen Color Chooser und probiert es nochmal. Wenn der Color Chooser nichts bringt, dann dreht er halt doch wieder und läuft wieder rüber. Dann läuft er hier wieder gegen eine Wand, toggelt den Codel-Chooser, bringt nichts, dann läuft er halt hoch. Dann läuft er hier dummerweise wieder gegen eine Wand, er toggelt wieder den Codel-Chooser, findet wieder keinen. Und dann läuft er hier rüber, und wenn er 8-mal gegen eine Wand gelaufen ist, dann ist das Programm tot.
Achtmal
direkt hintereinander. Ansonsten können wir die Wände nicht prima benutzen. Als Wand zählen nicht nur die echten Wände, sondern auch die schwarzen Flächen. Das heißt, man kann auch prima Wände einzeichnen. Und Weiß zählt auch nicht als normale Farbe, weil die war ja gar nicht auf der Tabelle drauf. Doch Weiß läuft einfach durch. Das heißt, man kann dann, wenn man oben oder unten durch so Flächen reinläuft, auch unterschiedliches Verhalten produzieren, auch wenn sie eigentlich gegen denselben anderen Codel gegenlaufen. Weil dann eben die Farbe, die oben anders ist, eben wirklich anders ist. Um das Ganze mal zu verdeutlichen, das ist das gleiche Fibonacci-Teil, jetzt aber mit Control Flow. Also er läuft hier durch das Weiße durch, hat hier eine Farbänderung, hat einen Wandstoß, wo sich die Farbe, wo die Richtung ändert. Die Chooser sind initialisiert nach rechts und lass mich lügen, ich glaube unten. Also ich bin mir nicht mehr ganz sicher, es war glaube ich unten, aber müsste ich nochmal in das Back nachschauen. Also die häufigste Veränderung ist halt, weil er gegenstößt. Es gibt aber auch schon hier zum Beispiel eine Richtungsänderung, die einfach so passiert, weil es der normale Effekt von diesem Farbübergang ist. Genauso wie hier und dort. Programm, was es prinzipiell tut, ist, generiert hier erstmal Initialwerte für die Fibonacci-Zahlen, also die 0 und die 1 meistens, und hat dann hier diesen schönen Loop, wo es eben durchläuft, die Dinge addiert und austauscht und ausgibt. Und hier unten vergleicht es dann, also er zählt gleichzeitig noch einen Counter hoch, welche Fibonacci-Zahl er hat, und vergleicht es dann eben hier unten mit dem Counter, um festzustellen, ob es hier dann nach oben abbiegen soll in diese Todesfalle. Weil der Effekt von diesem Grün-Rot-Übergang ist eben einfach die Richtung umzudrehen und dann läuft er halt in eine von den beiden Richtungen gegen die schwarze Wand, versucht es da ein paar Mal, versucht es da drüben dann ein paar Mal. Also eigentlich ist es keine Todesfalle in dem Sinne, dass er endet, sondern er läuft so lange hin und her, bis der User die Meinung hat, die Endlosschleife ist erreicht. Und wenn der Pyatt-Interpreter nicht völlig ineffizient ist, dann unterscheidet sich sogar davon, dass er noch was Sinnvolles tut vorher. Ja. Das war Pyatt. Das ist nochmal hier Farbtabelle, ja, wie man sieht, man hat eigentlich alles, was man wirklich wichtig braucht. Man kann sogar Zahlen und Characters einlesen, was ja auch nicht alle Sprachen liefern, so wie Brainfuck oder so, also schon enorm bequeme Programmiersprache. Wer sich das antun will, soll es gerne tun. Ah ja, Brainfuck. Brainfuck, genau. Brainfuck 2D steht da schon. Und wenn wir schon in der Fläche sind und seltsame Programmiersprachen haben, oh, sollte nicht das anlassen, genau. Wir wenn man in 45 Grad geht, dann hat man insgesamt 8 Richtungen. Und das ist perfekt für Brainfuck, weil man braucht ja auch 8 Befehle. Und damit lässt sich Brainfuck prima auf Bewegungen der Ebene abbilden. Also die Tabelle hier ist relativ einfach. Also der Punkt signalisiert, wo man gerade ist. Und Dinge sind halt beliebige Zeichen, die sich in diese Richtung befinden. Nach rechts macht er halt ein Plus auf dem aktuellen Array-Wert. Minus dann entsprechend, nach links nach Minus und rechts runter und links unten, dann eben Array in vor und zurück. Schleifen Beginn ist nach unten, Schleifen Ende nach oben und Ausgabe und Eingabe sind die restlichen beiden Richtungen. Eben rechts oben und links oben. Oh, die deckt immer noch was ab. Ja. Also wie gesehen, man kann damit prima Brainfuck abdecken und es ist sogar relativ einfach, weil I.O. ist nach oben, nach schräg oben, entweder rechts oder links oben und Array ist dann immer nach unten, also links oder rechts unten und ja, Plus und Minus sind rechts und links, so relativ straightforward. Und ein Brainfuck-Programm sieht dann zum Beispiel, ein Brainfuck-2D-Programm sieht dann zum Beispiel so aus, dass man hier diesen wunderbaren Irrgarten hat. Und hier am Ende, Ende des Programms dann sogar, weil, naja, man hört es halt auf. Genau, Programmanfang ist traditionell links oben, schnappt sich das erste Zeichen und läuft da eben lang. Welches Zeichen ist es? Es ist das erste Zeichen, das sich da befindet, ja. Es gibt drei Zeichenarten für Brainfuck 2D. Es gibt den Space, das ist ein Trenner, Ziffern und der Rest. Und der Rest sind die Zeichen, die man für die Spuren verwenden darf. Die Ziffern darf man auch in den Spuren einbauen, aber damit kann man dann beliebige Wiederholungen generieren. Weil so die Länge der Spur ist eigentlich egal. Das bedeutet eigentlich nur, mach diese Anweisung einmal. Und wenn man aber Ziffern in der Spur unterbringt, dann wird davon die Quersumme genommen, von allen Ziffern. Und so oft macht man dann das, was da steht. Insbesondere kann man in so eine Spur auch eine 0 reinschreiben, wie hier. Dann hat diese Anweisung gar nichts zu tun. Es kann aber hilfreich sein, sowas einzubauen, wenn man eben schräg hoch und wieder schräg runter laufen will, aber da hat man hier schon so einen doofen Zacken, den man nicht reinlaufen will. Reinlaufen ist eigentlich aber kein Problem, wie man hier und hier und eigentlich im gesamten restlichen Source sehen kann, weil wenn der Interpreter irgendwo rein, in eine Stelle reinläuft, dann versucht er erstmal die gleiche Richtung beizubehalten. Wenn er das nicht kann, dann versucht er festzustellen, ob es exakt eine andere Richtung gibt. Und dann läuft er da lang. Wenn er gar keine andere Richtung findet, dann ist das Programm zu Ende und wenn er es nicht auswählen kann, dann ist es halt Fehler. Kriegt man einen Segfault oder der Himmel schlumpft oder was auch immer. Es ist unspezifiziert. Das ist auch wieder Hello World, das ist nicht ganz so kompakt wie Pyatt. Ja, nicht mal so kompakt wie Brainfuck, aber ja, okay, wenn man gut ist, kann man vielleicht die verwendeten Zeichen auf lineare Abhängigkeit von den Zeichen in einem richtigen Brainfuck-Programm bringen, bloß der verbrauchte Platz ist immer noch wahrscheinlich quadratisch oder so. Ah, Schabi nickt, der hat es nachgerechnet, ich sehe es schon. Ja, und jetzt kommen wir noch zu einer anderen Sprache, die nicht 2D verbraucht, Camouflage. Ups, das war zu viel der Vergrößerung. Genau. Camouflage is an attempt to create an easy-to-learn esoteric programming language. It's all about disguises. Each disguise serves a certain purpose. Just read the manual. Just read the manual ist eine prima Anweisung, weil es ist ein attempt to create an easy-to-learn language. Und wie drei Leute in diesem Raum wissen, ist es noch nicht einmal einfach, die Specs so weit zusammenzuprügeln, dass sie eindeutig ist. Verbrochen hat der Bruder von Nico. Doch, doch, er hat ihn angestiftet, ich weiß es. Wie, du hast keinen Camouflage, Non-Proliferationsvertrag unterschrieben oder so. Nein, gut. Ja, okay. Wie alle Programmiersprachen, das wichtige Hello World-Beispiel natürlich. Also es ist wirklich sehr einfach zu schreiben, es ist plain English, was man da generiert. Man legt erstmal einen Mission Title fest, sagt, dass man das auch wirklich erledigt haben will. Und dann sagt man eben, ja, als Sicherheitsmann soll ich schon mal dieses tun und als Stückeschreiber dieses und als Geist auch. Ja, Stückeschreiber, Geist und Sicherheitsmann, einer von diesen Disguises, also Verkleidung. Und diese Verkleidungen sind wirklich wichtig und sie haben alle wirklich einen Zweck. Ich sollte wirklich dieses Feature ausschalten. Genau, an Verkleidungen gibt es den Sicherheitsmann. Der implementiert das unglaublich wichtige Feature, dass wenn man eine Eingabe hat, dass man die auch überprüfen will. Ansonsten kann man da wilden Bullshit eingeben und es wird halt akzeptiert. Und das ist ein extra Feature, das man einschalten muss, dass man überhaupt irgendeine Typüberprüfung bei einer Eingabe kriegt. Die Slot Machine ist enorm wichtig, weil damit kann man Java 2K implementieren. Die Slot Machine sagt, okay, bei jeder Anweisung gibt es eine 50%ige Chance, dass er ausgeführt wird. Das ist enorm wichtig. Der Geist wiederum sorgt dafür, dass es keine Ausgabe gibt an den User, die der irgendwie wahrnehmen könnte. Das heißt, wenn normalerweise das ausgeben würde und man sagt, man soll es als Geist tun, dann passiert für den User erstmal nichts. Man kann diese Verkleidungen auch kombinieren und etwas gleichzeitig als Sicherheitsmensch und als Geist zum Beispiel machen. Dann kann es auch sein, dass man eine Eingabe kriegt, die überprüft, aber natürlich keine Fehlermeldung wirft, weil das wäre etwas, was der Nutzer bemerken würde. Das darf nicht passieren. Ich rede die ganze Zeit von Eingaben, man braucht dazu einen Text Collector. Das sorgt dafür, dass man überhaupt Eingaben kriegt. Man macht normalerweise Zuweisungen und wenn der Text Collector aktiv ist, dann ist das eine Eingabeaufforderung. Das heißt, man weist irgendwas zum Beispiel den Wert 23 zu, und wenn der ohne Text Collector kriegt man einen Wert von 23 und ansonsten das, was auch immer der User eingegeben hat. Und ja, es ist möglich, den Geist mit dem Steuereintreiber zu kombinieren und dann hat man eine Eingabeaufforderung, die der User nicht bemerkt. Außer vielleicht darin, dass das Programm sonst auch nichts tut und relativ wenig CPU verbraucht. Der Stückeschreiber da wieder gegen ist wichtig, um überhaupt eine Ausgabe zu generieren. Normalerweise, es gibt keine andere Ausgabefunktion, als Dingen einen Wert zuzuweisen und den Stückeschreiber aktiv zu haben. Der wiederum gibt den Wert jeder Ausgabe zurück. Und ja, wenn man den Geist und den Stückeschreiber kombiniert, hat man keine Ausgabe, obwohl der Playwright aktiv ist. Genau, Typen. Es gibt Number, das sind Integer. Sentence, sind einfache Strings. Listen, natürlich Listen. Und er sagt Class und Object, so was Ähnliches. Also er sagt fast Objekte und fast Klassen. Allerdings erfüllt es eigentlich alle Funktionen, die man von Klassen haben möchte, außer Vererbung und Methoden dranhängen. Aber man kriegt Member Variables hin, also eigentlich sind das beliebige Container mehr oder weniger, Struct, wenn man so will. Nur, dass man eben keine Funktionen als Member Variablen einhängen kann. Das wären die wichtigsten. Genau, und alles ist Pages eingeteilt, wobei Pages beliebig lang sein können und Pages können unterschiedliche Bedeutungen haben. Jede Page fängt mit einem Titel an und das sind relativ wenig Werte, die da haben kann. Darf es, da muss entweder sein, this must not be done under any circumstances. Damit leitet man eine Seite ein, die eine Kommentarseite ist. Das ist die einzige Art zu kommentieren. Und Kommentarseiten müssen trotzdem vollständig syntaktisch korrekt sein. Also man sollte da aufpassen und keinen Fließtext reinschreiben, weil sonst stirbt's. Da kann man einfach sagen, ja okay, oder es stirbt nicht. Ja, in Spec 1.0, beziehungsweise 0.1 ist es ja so, dass das Verhalten nicht spezifiziert ist und naja. Wie gesagt, es darf alles passieren. Segfault, der Himmel schlumpft, Rootkit installieren. Sucht es euch aus. This has to be done. Das ist das, wo man irgendwas wirklich erledigt haben will. This may be done bedeutet, dass der Interpreter sich selber aussuchen darf, ob er die Seite ausführt. Ohne, dass man weitere Hints hingeben darf, unter welchen Umständen das passieren darf. Wenn man seinen eigenen Interpreter benutzt, kann man das irgendwie sinnvoll benutzen, aber Standard-Compliant darf man sich nicht darauf verlassen, unter welchen Umständen das jemals passiert. Genau, jemals ist auch wichtig, weil es gibt noch das Schlüsselwort immediately. Wenn man das hinten an eine Seite dranhängt, aus einer Kommentarseite, dann muss sie jetzt ausgeführt werden. Was bedeutet, wann immer der Interpreter drauf stößt, halt in der Reihenfolge, in der sie drin sind. Wenn man immediately weglässt, können die Seiten in beliebiger Reihenfolge ausgeführt werden. Wie auch immer der Interpreter meint, dass es gut ist. Insbesondere gibt es keine Bedingung, dass zum Beispiel alle Seiten, die zwingend ausgeführt werden, vor denen ausgeführt werden, die optional sind. Das kann der Interpreter wirklich wild entscheiden. Aber es ist sichergestellt, dass jede Seite genau höchstens einmal ausgeführt wird. Weil es gibt da auch keine Sprünge zwischen Seiten, also das wäre ja zu hilfreich. Genau, kommen wir mal zu den normalen Kommandos. Machen wir die lieber in einer anderen Reihenfolge, Paint. Paint ist initialisiert eine Variable, beziehungsweise eine Liste von Variablen oder eine Klasse, die man einfach sagt, Paint Books. Dieser Identifier Books hält dann in dem Fall einfach nur eine Klasse, die bisher noch gar keine Eigenschaften hat und an der man nachher noch was dranhängen kann. Insbesondere darf dieser Bezeichner beliebig lang sein und Whitespace enthalten. Das heißt, man kann, wenn man irgendwelche reservierten Wörter verwendet, auch so etwas als Bezeichner nehmen. Und der Interpreter muss dann rausfinden, wann danach irgendwelche wichtigen Dinge weitergehen. Man benutzt es normalerweise, also Paint Books. Das ist das Beispiel, in dem man eine neue Klasse definiert. Die hat bisher noch überhaupt keine Eigenschaften, aber sie ist schon mal definiert. Man kann auch eine Liste von Variablen definieren, indem wir einfach sagen, paint books as container storage, as storage for. Und dann gibt man hinten dran den Typ an. Also paint books as storage for number oder sentence. Damit hat man dann eine Liste von Zeichen. Mit set kann man darauf dann auch eine Beschränkung einsetzen. Also vorher sind die Listen unbeschränkt groß. Die können so groß werden, wie ihr auf jeden immer schafft, Dinge reinzustecken, ohne dass der Speicher überläuft. Und zum Beispiel hier set 40 as limitation for books on bookshelf. Und wenn man einfach sagt, okay, in so einem Bookshelf, das wir hoffentlich vorher definiert haben, weil sonst gibt es wieder einen Fehler, darf man maximal 40 Books reinstecken. Was in der Spec zum Beispiel auch nicht drinsteht, ist, wenn man Bookshelf als allgemeine Liste definiert hat, darf man jetzt nur 40 Bücher reinstecken und beliebig viele andere Dinge oder nicht. Das ist so Sachen, auf die sich dann Benutzer nicht verlassen darf. Also die Spec ist weit genug, um jedes beliebige, abartige Verhalten zu verlangen und zu erlauben. Ja, Split, damit kann man dann Dinge von der Liste entfernen, wobei man einerseits einfach nur leere Objekte wegnehmen kann, also solche, die keinen Wert haben, oder eben solche, die bestimmt sind. Ja. Steal, damit kann man Speicher freigeben. Das ist ein Feature, das in der Version 1 noch nicht enthalten wurde. Speicher kann nicht freigegeben werden, er ist einfach belegt. Mit Take kriegt man ein einzelnes Objekt von der Liste raus. Mit Set, was haben wir hier, Rephrase, haben wir schon, kann man einen Text in einen String, also in eine Sentence, reinsetzen, wobei man, okay, coole Information. Ach, ich liebe es, wenn Murphy im Publikum sitzt. Normalerweise, okay, fangen wir es von vorne an. Collect, damit kann man einen Wert in etwas eingeben. Also collect foo in bar zum Beispiel, schreibt eben den String foo in den Sentence bar, der ja nur ein String ist. Hängt für Strings ein Character Return Line Feed an, was man vielleicht nicht unbedingt immer haben will, und dafür gibt es ein Rephrase, mit dem man das gleiche ohne Character Return Line Feed bekommt. Warum man das getan hat, ist mir nicht ganz klar, weil man kann damit unglaublich vielen Zwischenschritten das Ganze auch innerhalb der Sprache erreichen. Und 20, 30 Seiten voll Text zu schreiben für dieses Feature ist eigentlich sehr brainfucked, aber egal. Genau, compare. Man möchte natürlich auch bedingte Ausführungen haben in so einer Sprache. Wobei compare das Bonus-Feature hat, man kann Dinge nur mit the result vergleichen. Der Result ist ein Wert, der automatisch gesetzt wird bei jeder Zuweisung, beziehungsweise nach jeder Anweisung. Und wenn man irgendwo zwischenspeichern will, dann sollte man das in einer explizit allokierten Variable tun, weil der Result ist nachher weg. Wobei das schöne Feature hat, da es in V1 noch keine Speicherfreigabe war, kann man das Problem haben, dass man wirklich viel Speicher belegen will. Oder man hat eben Variablen, die treffende Namen haben für die erste ihre Benutzung. Und danach etwas seltsam. Mit count kann man auch zählen. Und ja, mit follow obey kann man sogar Sprünge anwenden. Man hat, funktionieren beide fast so gut wie goto. Follow springt an die nächste disguise, die einen bestimmten Wert hat, also follow the playwright zum Beispiel, dann springt es halt runter bis zum nächsten playwright und arbeitet da weiter, aber nur innerhalb dieser Page. Wenn man einen Sprung außerhalb der Page machen will, dann hat man einfach verloren. Das geht nicht. Obey funktioniert genauso nur rückwärts, das ist hier auf Englisch nicht richtig, also beziehungsweise, hast du schon eigentlich gefragt? Ja, okay. Also es macht nur Sinn, wenn man sagt, spring zu dem vorherigen Disguise zurück, aber in der Spec steht eben, spring zum letzten. Das ist auch so ein Punkt, wo man beliebig großartig unterschiedliche Implementierungen machen will. Und eigentlich ist es ja eine großartige Tradition, die Malbolge ja auch schon eingeführt hat. Also Malbolge, die Programmiersprache, wer die nicht, das ist die schlimmste programmierbare Sprache überhaupt. Sie wurde entwickelt, nach Möglichkeit schlecht zu programmieren zu sein. Und sie hat das schöne Feature, aber absichtlich, dass in der Spec und im Standardinterpreter Ein- und Ausgabe vertauscht sind. Genau. Mit Order kann man ja sogar eine Klasse importen, also einbinden. Dann kann man auch prima also Code kapseln und Code wiederverwenden und auch prima objektorientiert auf dem Code arbeiten. Nico, wieso lachst du eigentlich ständig? Das sind wichtige Features. Genau, das waren eigentlich so die Kommandos. Genau. Und jetzt noch ein Beispiel, das auch Objekte verwendet, um das Ganze noch ein bisschen als Beispiel darzustellen. Sicher ist das Turing vollständig. Ja. Shabi, das ist kein Problem. Du kannst sicherlich. Erstens das und zweitens kannst du ja Shabi, hallo. Darf ich auch? Gut. Und zweitens kann man ja auch mehr zurück und vorspringen, indem man alles in eine einzige Page packt und dann eben in einer bestimmten Variable Condition Code setzt und dann eben, wenn man an einem Sprungziel wieder überprüft, ob man nicht noch mehr hochspringen will oder noch mehr hochspringt oder noch mehr hochspringt und noch. Du verstehst das Ganze, wenn man das mit zwei von diesen Disguises macht und die abwechselnd benutzt, kann man beliebig weit hoch und beliebig weit runter springen und der Code wird natürlich dadurch noch mehr beliebig unleserlich. Aber es geht. Auch wenn es natürlich keine formale Definition der Sprache ist, aber nur von Turing vollständig, aber es geht. Genau, also als Security Guard, wir möchten also die Eingabe überprüfen. Hat man erstmal Pages? Und sagt, okay, Books speichert Pages. Und dann sagt man, okay, wir haben noch ein Bookshelf, darauf kann man dann Books speichern. Also bisher haben wir bloß diese lustigen Pages-Objekte, die gar keine Eigenschaften haben. Und Books und Bookshelf sind jeweils eine Liste. Wir sagen, Peter Pan ist ein Buch, wobei man sieht, das ist ein Bezeichner mit Whitespace. Und man erkennt bloß daran, dass der Bezeichner endet, dass eben hier was kommt, was reserviert ist. Ansonsten hätte man das Problem, dass es nicht geht. Genau. Und dann sagt man, okay, ich stecke einfach 231 Seiten in Peter Pan. Ich hoffe mal, die Seite stimmt für irgendeine Ausgabe von Peter Pan. Packt 20 beliebige Bücher auf das Bookshelf, packt das Ding drauf. Und man sucht sich auch noch einen String, den nennt man Random Sentence. Und jetzt möchten wir auch noch was, Disguises. Man sagt and as Playwright. Das ist so ein Feature, mit dem man eben Disguises addiert. Bisher haben wir bloß Sicherheitsüberprüfung gemacht, das machen wir auch was ausgeben. Und es funktioniert gleichzeitig. Wenn da but as Playwright gestanden hätte, dann würden wir es nicht mehr im Security Mode sein, sondern nur noch im Playwright Modus und hätten zwar eine Ausgabe, aber keinerlei Überprüfung von irgendwas. Außer von direkten Syntaxfehlern und solche Dinge. Und jetzt zählen wir eben alle Bücher auf dem Bookshelf. Was bedeutet, dass die Zahl auch sofort ausgegeben wird? Dann packen wir eben Books on the Bookshelf, including Peter Pan, genau das, diesen String Literal in diesen String rein. Was bedeutet, dass wir eben einfach nur das ausgeben und zählen die Seiten in Peter Pan, wobei das auch nur zur Ausgabe dient. Und man zählt eben diese Pages in Peter Pan da rein, was auch wieder nur für die Ausgabe lustig ist. Und als Geist können wir dann noch so etwas tun, scary stuff, wobei das bedeutet, wir tun einfach gar nichts effektiv. Also, woher stimmt nicht, wir schreiben scary stuff in diesen Sentence, in diesen String rein, aber weil Playwright und Ghost von Ghost unterdrückt wird, passiert in dem Fall für den User effektiv gar nichts und nachdem das Programm da hinten zu Ende ist, passiert, ist wieder nichts passiert. Genau. Und in dem Fall können wir dann auch noch Hello World. Ja, genau. Und Hello World ist in dem Fall dann trivial, weil das einzig Wichtige, was wir tun, ist eigentlich hier, das ist Collect Hello World in a random sentence. Und das wird halt ausgegeben. Genau. Also ein bisschen verbose, so ganz leicht. Was? Doch. Ja, genau. Also für einen User. Wenn danach noch irgendwas kommen würde, also and return after having done so beendet ja nur diese Seite, da könnte nochmal eine Seite, die auch wieder mit zum Beispiel this is to be done immediately anfängt, hinterher kommen und da würde diese random sentence eben diesen Wert hier haben. Ja, okay. Ja, Mission ist ganz wichtig. Das muss in jedem Programm sein. Es hat in Spec 1 noch genau gar keine Bedeutung und nach der 2er-Version nur, wenn man was dazulädt. Das ist einfach der Titel von dem Programm. Der muss nicht mit dem Dateinamen übereinstimmen, aber er muss halt existieren. Und das ist auch, da, also später wird es auch als Bezeichner benutzt und das ist der einzige Bezeichner, den man eben quoten muss. Ansonsten passiert es einfach nicht und ist nicht nötig. Alex, du wolltest früher auch noch melden? Ja, doch, du hast schon die Hand gehoben. Nein? Gut. Wir kommen ohne Meldung durch, unglaublich. Ich hatte doch vorher noch Links rumliegen, die ich noch benutzen wollte. Genau, das. Ach, Menno. Entschuldigung, das habe ich jetzt wieder nicht hier in dem Format. Da muss ich einen anderen Tab aufmachen. Wir können nachher noch ein komplexeres Beispiel durchgehen. Ja. Wieso musste der Opera so langsam auf diesem System implementiert werden? Das ist. Ach. D, gell? Cool. Genau, das ist die Seite von dem. Camouflage. Genau, und das allseits beliebte 99 Bottles of Beer on the Wall ist natürlich auch dabei. Und wie man an der Länge sieht, ist es etwas kürzer als die Ausgabe, die rauskommen muss. Funktioniert sogar tatsächlich mit Schleifen. Sind sie mit einer? Das war gerade ein Handy. Okay. Missionstitel passt entsprechend. Diese Page muss auch sofort gemacht werden. Ich würde eigentlich sagen, da ist noch. Okay, da ist auch kein Kommentarbeispiel drin, das ist ein bisschen unpassend. Ich dachte. Beim Runden sind auch keine Kommentare drin. Ganz unten, genau. Ich wollte nochmal einen Kommentar zeigen. Genau, this must not be done under any circumstances. Und das da unten ist ein Kommentar. Er entspricht auch der Syntax und muss natürlich dann entsprechend gecheatet werden, dass man da überhaupt einen Kommentar besitzt, indem man dann hier diese Strings verwendet, die man in Kommentar, beziehungsweise hier in dieser Variable collecten kann, indem man da einfach hier wirklich den eigentlichen Kommentar, den man haben will, da reinschreiben da muss. Wobei dieser Kommentar ist nicht wirklich, doch, ja. Nicht wirklich. Ein Stil. Ah, genau, Stil ist Speicherfreigabe. Weil er painted hier Jewelry, mit dem er, also Schmuck, mit dem er exakt gar nichts tut. Nichts zu tun ist irgendwie ein Feature von dieser Sprache, okay. Und die gibt er hier wieder frei. Wobei laut Spec diese Speicherfreigabe sofort sein muss. Also man hat wirklich einen komplett gemanagten Speicher und sagt nicht, okay, das kann irgendwann collected werden. Was. Richtig. Aber man alloziert diesen Speicher ja auch gar nicht, also macht es ja nichts. Aber prinzipiell, wenn es kein Kommentar wäre, dann könnte man das so, wie es da steht, ausführen. Es müsste funktionieren. Genau. Ja, ich weiß, es ist das, was man dann an der Circumstances. Man muss es trotzdem ausführen können und es darf keine Fehler werfen. Und deshalb, na okay. Es würde hier diesen Speicher sofort freigeben, was manchen Implementatoren Schwierigkeiten macht, gell, Manfred?
Ja,
unter Google
kann man das halt nicht umgehen.
Nicht? Ja, doch, natürlich geht es. Genau, wir haben da sicherlich eine Schleife dran, also können wir da auch. And return, compare and follow, genau. Wir haben natürlich hier ein if, beziehungsweise ich kann einfach von oben durchgehen. Also wir bereiten einfach diese Number vor als Zahl, wir haben auch einen Character, beziehungsweise einen String, hier k, Und okay, wir sagen, in diesem Char darf genau ein Zeichen drin sein. Also ist der Name sogar mal passend gewählt, ausnahmsweise. Und haben hier ein Bucket eben als Char-Bucket. Letterbox ist dann auch einfach nur ein Char, das heißt, ein String, genau, das ist auch etwas, was dann gesagt wird, Sentence ist in Wirklichkeit eine Liste von Strings und deshalb funktioniert auch das, von Chars, deshalb funktioniert zum Beispiel dieses Limitation und deshalb kann man auch sagen, die Letterbox ist ein Char. Ansonsten täte das ja nicht. Genau, wir haben hier dann auch entsprechend einen Variablen-Name, der entsprechend kurz ist und auch sicherlich etwas mit der Aufgabe, 99 Bottles of Beer zu haben. Stimmt, wir sind in Runden. Ach, falsch und link, naja, egal. Also auf jeden Fall, wir brauchen natürlich eindeutig einen Aushilfsarbeiter Bob, der ein T-Shirt mitbringt, um Zahlen runden zu können. Und dieses T-Shirt von Bob ist eben die Zahl. Wir haben trotzdem Bottles, die brauchen wir unbedingt, und eine Wand, auf der wir die Bottles hängen können. Ich glaube, das hat mich irgendwie in die Irre geleitet, dass da eine Wand und Flaschen sind. Und auch das Bottling, okay, wir haben noch eine Zahl, wir haben hier so einen Concat Helper, auch als Zahl. Und AndCollect abrunden, on a note. Ich glaube, das ist das einzige deutsche Wort in diesem gesamten Source Code und wir haben trotzdem mal eins, nur zur Hilfe. Genau. And as goes, collect zero in the number. Insbesondere, ja genau. Wir haben jetzt einen Effekt, but a slot machine, das heißt, wir sind jetzt, genau. Also als Geist erstmal das hier, das heißt, wir machen das ohne irgendwelche Ausgabe, auch wenn Fehler da sind oder so, das macht ja alles nichts. Das ist bloß eine Initialisierung für das Runden. Und jetzt tun wir eben als Stückeschreiber 42 in dieses T-Shirt reinschreiben. Das ist unbedingt wichtig, dass man da 42 reinschreibt. Beziehungsweise das würde man tun, wenn hier oben nicht gesprungen würde. Also zuerst einmal and follow the slot machine in access. Das ist, wir arbeiten auf the result und schauen eben, ob in result. Beziehungsweise haben wir es hier, genau. Genau. Also zuerst mal, eigentlich schon nicht von oben angehen. Also als Geist zählen wir die Charakter in der Zahl und schauen, ob wir die Zahl leer ist. Also ob wir 0 Characters haben. Und wenn das so ist, dann springen wir zum Text Collector, der kommt weiter unten. Ansonsten nehmen wir eben Charakter raus und vergleichen das erstmal mit der Letterbox. In der Letterbox stand oben, ich glaube, 0 oder gar nichts. Dann paint the Letterbox. Ja, okay, in der Letterbox steht genau gar nichts. Also es initialisiert als leeres String. Also wenn der String leer ist, meine Charakter und dann, ja genau. And collect the Letterbox. Und dann wir stecken also das Ergebnis mit dem Vergleich in die Letterbox und vergleichen nochmal das Ergebnis mit einem Punkt. Das heißt, wir wollen diesen Rundungspunkt, den Kommapunkt haben. Also die Trenner zwischen den Vor- und Nachkommastellen im Englischen. Und wenn das ist, dann springen wir zur Slot Machine, also diese Spielglücksautomaten, der 50-50 Chancen generiert. Und ansonsten tun wir eben das und springen auch zur Slot Machine. Das heißt, entweder skippen wir nochmal einen Charakter oder wir gehen eben dahin. Es geht eben dazu, beim Runden so lange Charakters zu fressen, bis wir im Komma sind, das Komma fressen wir auch noch und dann runden wir erst wirklich. Und deshalb passiert das hier niemals. Eigentlich müsste das 42 ausgeben, das passiert nicht. Wenn es passiert, dann haben wir ein This Should Not Happen Exception oder Error. In größeren Projekten kommt es natürlich vor. Und in der Slot Machine, also eigentlich. Genau. Ich meine, wir können dann natürlich auch sprechendere Fehlermeldungen benutzen, aber das machen wir im gesamten restlichen Source Code, also kann man da 42 nehmen. Kein Problem. Und als Slot Machine, wie gesagt, damit passiert jeder Befehl nur eine 50-prozentige Chance. Aber das hat eigentlich ist das sehr nicht deterministisch, was da drin genau passiert. Aber in Wirklichkeit ist es entsprechend erzwungen, nennen wir es, sagen wir unten, als BAT, als Text Collector. Damit sind wir nur noch Text Collector und nicht mehr Slot Machine. Follow the Slot Machine, das heißt, er springt runter zu dieser nächsten Slot Machine und springt weiter unten wieder hoch, wenn es denn sein muss. Also auf diese Weise umgeht man dann doch wieder die 50 Chancen, immer so oft durch den Loop durchgeht, bis er eben ankommt. Und ansonsten, er rundet eben wirklich. Genau, er gibt hier aus, rephrase bottling to the number, und zwar als Playwright.
Ich habe das Gefühl, dass man das in dieser Sprache auch einfacher programmieren
kann. Man könnte das tun. Aber ich denke mir, als Autor einer Sprache, die so obfuscated ist, möchte man natürlich keine Sourcen in dieser Sprache machen, die nicht obfuscated sind. Ja. Ich meine, wir können ihn natürlich aus Amerika einfliegen und fragen. Kanada, ja. Entschuldigung, ich habe Amerika gesagt, nicht USA. Ja. Ja, hoffentlich. Keiner in Camouflage. Aber eigentlich ist es ja Aufgabe des Autors der Sprache, einen Interpreter in dieser Sprache für diese Sprache abzuliefern, Alex. Ja? Ich wollte es nur sagen, weil du es hier so reinwirfst. Genau, also er hat hier wieder Jewelry, weil er die unbedingt braucht und naja. Aber es ist, wie gesagt, der Kommentar, also brauchen wir es nicht. Ah ja, wir collecten auch 9-11 auf diesem T-Shirt, weil, naja, als Fehlermeldung oben haben wir 42 und unten nach 911. Okay, wir brauchen die Polizei, da ist wirklich was Schlimmes passiert. Fehlermeldung. Ja, wo war's? Genau hier. Ach nee, das dauert wieder so lange, aber egal. Nein, ich glaube, es liegt eher daran, dass Oprah erst mal erwartet, bei Vollbild diesen großartigen Textpräsentationsmodus zu finden, und das ist einfach nicht. So was Hammernet. Ja, genau, das war eigentlich schon das Ende vom Vortrag. Wir haben. Ja. Noch dieses Hello World durch. Und ansonsten, wer sich in einer dieser Sprachen weiterbilden will, genau, hier sind die Links. Den untersten haben wir sogar schon gesehen. Das ist nochmal dieser Quick Endpoint Guide to Ruby. Und ansonsten denke ich, es ist Zeit für Parasco, außer wir haben noch Fragen. Habt ihr noch Fragen? Wie man sieht, war ich etwas hungrig, als ich die Folien gemacht habe. Alles! Oder ich lerne nur die Sachen nochmal, bei denen du zugehört hast. Fertig. Ah ja, genau, das haben wir ganz vergessen. Vorne. Aber da musst du Murks auch wieder runterkommen und es erklären. Weil das ist Perl. Und ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, ich nichts Perl. Moment, ich stelle es noch so ein, dass der Projektor möglichst viel schwarz projiziert, dann wird es nicht weggeblendet. Also ich denke mal, das hier ist der Source, um den es geht. Nicht?
Nein.
Dann umrahme doch mal in Gelb den Source, den du meinst. Warte mal.
Ja, gut. Also, in dem ersten Weird Programming-Vortrag vor ungefähr 2,5 Jahren oder so, ähnlich, da ging es auch unter anderem um Quines, das hat Shabi vorgestellt.
Fast 4 Jahre.
Ja, auf jeden Fall ging es um Quines. Und da gab es diesen Python-Quine und er zog mich so ein bisschen damit auf, dass es irgendwie keinen kürzeren Perl-Quine gibt oder dass ich keinen finde und dass er keinen findet. Und ich habe es dann auch versucht und gestern habe ich tatsächlich einen gefunden. Das war gerade zufällig. Und zwar, das war der Original-Python-Quine hier oben und das ist der Perl-Quine, den ich gestern zuerst gefunden habe. Ich muss dazu sagen, der ist fast geklaut. Ich habe einen Web gefunden, der war fast der. Ich habe da nur 2 Zeichen rausgekürzt. hier waren irgendwie noch Strichpunkte. Das war also ziemlich lame, den jetzt kürzer zu machen. Aber dieser hier, der ist mir dann noch selbst eingefallen. Da habe ich zwar auch so einen ähnlichen im Web gefunden, aber der war auch viel zu lang. Den habe ich um, 10 Bytes gekürzt oder so. Auf jeden Fall, der ist cool. Der ist 27 Byte groß und das ist also einmal diese Zeile, nochmal dieselbe Zeile und dann eine Leerzeile. Und der tut sehr gut als Quine. Und falls sich jemand zufällig sehr, sehr gut mit Perl auskennt, dann würde ich mit ihm gerne noch über etwas diskutieren, was ich auf diese Tafel geschrieben habe. Ich weiß nicht. Ah ja, klar, mache ich. Okay, den Python-Quine kann ich dummerweise nicht erklären, weil ich kann kein Python. Ja, okay. Auf ulmcc.de/tildeschabi gibt es die Folien dazu. Ich gebe dir mal das Mikro und gehe schnell hoch und stelle die Kamera auf die Tafel.
Okay. Also, anfangen tut sie mit Unterstrich. Unterstrich kann in Python Teil eines Bezeichners sein, das heißt eine Variable, die Unterstrich heißt, der wird einen Stringwert zugewiesen. Der String wird hier eingeleitet mit dem einfachen Anführungszeichen und beinhaltet selber Unterstrich ist gleich diese lustige Folge bis hierhin. Und danach Strichpunkt trennt zwei Kommandos. Und mit Print wird dann dieser String ausgegeben und formatiert. Der Prozentoperator ist sowas ähnliches wie... Okay, dann machen wir weiter auf dem nächsten Band. Also dieser Prozentoperator, dessen erstes Argument muss ein String sein, beziehungsweise eine Variable, die einen String enthält. Und die macht dasselbe, was zum Beispiel printf in c macht. Es sucht hier in der String-Variable, das ist ja in dem Moment das hier, nach Prozentgeschichten und ersetzt die passend. Und zwar haben wir hier, wenn wir uns das anschauen, einmal %s, das heißt, nimm das erste Argument vom Prozentoperator und fügt es hier als String ein. Und das %% heißt ganz einfach, gib ein Prozentsymbol aus. Und das Argument von diesem Prozentoperator ist in Backtick wieder der Unterstrich. Backticks sind ähnlich wie in manchen Shells, so eine Art Evil. Das heißt, das, was da drin steht, der Inhalt dieser Variable Unterstrich wird ausgeführt und das Ergebnis von diesem Ausführen ist dann also das Argument von dem Prozent. Und wenn man uns das anschaut, der String, wenn er den ausführt, heißt, dass er dem Unterstrich wieder das passend zuweist und dann mit Print das wieder ausgibt. Und so baut sich dieser String also selber zusammen. Gut.
Dann erkläre ich mal den Perl-Quine. Also hier wird erstmal Dollar-Unterstrich zugewiesen. Das Q, ich brauche mal eine Kreide. Ich nehme mal eine blaue. Dieses Q macht nichts anderes als zwei einfache Anführungszeichen. Also, ja, wenn ich hier irgendwas reinschreibe, dann ist das Gleiche. Ich brauche das nur hier, weil ich diese Anführungszeichen nicht schachteln kann. Und ich muss diese Kommentare hier schachteln können. Ja, okay, also das wird hier einfach hier einmal komplett in diesen dann Unterstrich reingeschrieben und danach ausgeführt mit evil. Evil, wenn kein Argument angegeben ist, evaluiert automatisch Dollar Unterstrich. Ich mach die Strichpunkte, die gelben, mal weg. Okay, genau, das wird also ausgeführt und es gibt das hier aus. Hier haben wir mal doppelte Anführungszeichen, was in doppelten Anführungszeichen steht, also Variablen werden interpoliert in Perl. Das ist, wie man es im Programmiersprachen kennt, das Quote, das nächste Zeichen, also das hier wird nicht interpoliert. Dieses Zeichen, also dieses Dollar Unterstrich wird interpoliert und zwar wird das eben durch den kompletten String ersetzt. Das geht, weil es ja hier hinten, wir sind momentan hier in diesem Command und deshalb kann dieser String hier interpoliert werden. Genau, das wird also quasi eingesetzt und ja, ausgegeben. Und dieses Evil, das ist nur, damit die Ausgabe genauso aussieht. Also das hat überhaupt keine Funktion, das wird überhaupt gar nicht ausgeführt. Das war es im Prinzip schon, das ist das ganze Geheimnis da dahinter. Das ist also nicht so spannend wie der Python-Quine. Der drunter ist auch nur halb so spannend eigentlich. Also hier verwende ich erstmal die statt print, weil es einfach kürzer ist. Also das die gibt halt einfach ja, die Zeile aus und das Programm stirbt danach, aber es darf auch sterben. Also es muss, das Programm stirbt quasi mit dieser Zeile. dieser Operator hier, der wird normalerweise so verwendet. Also ich habe zum Beispiel hier print EOT oder so, end of text, und dann habe ich hier unten nochmal irgendwo EOT. Und alles, was hier drin steht, wird halt dann ausgegeben. Also dieser Operator, der ja, da gibt das Argument quasi alles zwischen den beiden Dingern hier zurück. Und er kriegt hier einfach einen leeren Charakter übergeben, den kann man nämlich auch so verwenden mit einfachen Anführungszeichen. Ich weiß nicht genau warum, das geht auch nicht mit Doppelten oder so, sondern es klappt tatsächlich nur mit einfachen. Und wenn man das halt leer macht, dann liest das halt, ja, das halt bis zur nächsten Zeile, in der überhaupt nichts drin steht. Deshalb steht hier unten, vielleicht man kann es nicht so gut lesen, steht auch mal leere Zeile. Die ist nämlich wichtig. Genau. Dieses x2, das sorgt dafür, also das x, das ist so ein skalarer Multiplikationsoperator, der sagt quasi den String mal 2, also er soll den halt zweimal schlumpfen. Genau. Komma, das ist wie in C auch, da kommt einfach ja, eine zweite Funktion, die da angeflanscht wird. Und das in einem Dollar Slash steht einfach nur Newline drin oder was in dieser, dieser Plattform benutzt wird, um ja, in die nächste Zeile zu kommen. Das ist halt kürzer, als wenn man schreibt Anführungszeichen Newline, also Backslash Newline Anführungszeichen, genau. Und das ist portabel, ja, das ist viel portabler als das Teil, das ich gefunden hatte. Das hatte nämlich da noch Newline drin. Genau. Und das Ganze macht jetzt praktisch nichts anderes, als diese Zeile hier zweimal auszugeben und dann noch die Leerzeile zu printen. Also das hier ist praktisch nur ein, das ist egal, was da steht, das wird halt zweimal ausgegeben und danach ein Leerzeichen geprintet. Ja, genau. Und, weil ich es ja vorher gerade gesagt habe, was mir noch als zu dem oberen Perl-Quine eingefallen ist, wo ich aber noch nicht so richtig drauf schlau werde, wie man den noch kürzer kriegt hier, kriegen könnte, aber es hat, ich bin nicht wirklich um den grünen Zweig gekommen, ist, ich habe mir gedacht, ich habe mir überlegt, man kann ja so eine Zuweisung in Perl, also wenn ich Dollar Unterstrich Foo zuweise, kann ich eigentlich auch schreiben als mit einer Substitution regex, indem ich einfach nichts in dieser Variable durch Foo ersetze. Das ist halt kürzer. Genau, also wer es nicht kennt, das ist so eine regex und normalerweise wendet man die so an, indem man macht bar gleich Tilde war es, ne? Tilde gleich Tilde. Ich tippe das immer nur. Ich glaube so. Ist gleich Tilde, genau. S, das ist eine Substitution, hier kommt das Pattern, das man in Bar ersetzen möchte und dann kommt das, durch was man es ersetzen möchte. Wenn man das hier weglässt, dann geht das automatisch auf Dollar Unterstrich. Genau, und wenn man das hier weglässt, dann ersetzt es halt nichts, da steht auch nichts drin, dann ersetzt halt das Nichts, das da nicht drin steht, durch das, was hier steht und das steht dann halt als Foo drin letztendlich. Genau. Und jetzt ist aber das Problem, dass man diese Dinger nicht schachteln kann. Ich müsste diese Zuweisung hier aber schachteln. Und da hat Perl auch was mitgebracht. Man kann nämlich diese Delimiter kann man auch ersetzen durch irgendwelche Klammer auf, Klammer zu oder ja, so Gegenstücke. Da kann man alles Mögliche nehmen, auch eckig Klammern oder so, das ist egal. So kann man das auf jeden Fall auch machen. Genau. Und das Problem dabei ist, also ich könnte das hier jetzt so ersetzen, ich schreibe das jetzt mal einfach drüber mit dieser Blau. S, Moment, das muss ich kurz überlegen. S, Klammer auf, Klammer zu, Klammer auf, okay. Das ist diese Klammer und hier schreiben wir auch rein. S, Klammer auf, Klammer zu, Klammer auf, Klammer zu. Das wäre es eigentlich gewesen. Also was praktisch wegfällt, ist das ganze Zeug hier, das ist, es wird dadurch quasi kürzer. Aber wo jetzt das Problem liegt, ich mache das nur mal hier rot, damit man das auch gut erkennen kann. Blau. Wo das Problem liegt, ist, dass, also es funktioniert deshalb nicht, weil dieses Zeichen, diese Variable hier evaluiert wird, sobald die Perl sich die Zeile anschaut, also wird die interpoliert. Das wurde hier nicht, weil in der alten Version, weil das hier in diesem Q-Dings drin stand. Und Perl evaluiert hier die Desert-Pattern. Man kann das natürlich wegbekommen, wenn man hier einen Backslash davor schreibt, dann funktioniert es fast, dann hat man nur diesen Backslash nicht in der Ausgabe. Den kann man natürlich wieder quoten, aber und so weiter, das geht nicht. Es gibt tatsächlich auch in Perl was, wo das Dings nicht evaluiert wird, und zwar, wenn man hier statt Slashes einfache Anführungszeichen schreibt, dann wird das Dings hier drin nicht evaluiert. Das Problem ist bloß, das kann man nicht mehr schachteln. Also da bin ich dann auch irgendwann stecken geblieben. Ich habe mir noch überlegt, dass in regexpress in dieser Substitution ein Backslash 1 automatisch in $1 ersetzt wird. Vielleicht kann man das nur irgendwie benutzen oder so, aber falls da irgendjemand eine Idee zu hat, wie man diesen Quell noch irgendwie kürzer kriegt oder so, mit dieser Idee, das wäre super. Ich bin da nicht weitergekommen, aber ich dachte, ich rufe mal dazu auf. Meine Hand ist blau.
Ich habe nur Geld.
Ja, ich gebe doch mal zurück zu Giselbert.
Ja, jetzt können wir dann entweder zum Parasco fahren. Ups, da waren. Es gibt ein neues?
Ja. Jung?
Der hat eine Homepage. Homebook? Ah. Dum-dum-dum-dum-dum-dum. Yeah. Wir haben das Schild, wir haben Parasco. Ah, wir haben noch ein Schild, wir haben Essen. Essen, gut. Gute Idee, oder? Und sogar eine Karte, cool. Jo, das müssten wir bloß noch. Es fehlt natürlich nur noch dieser You are here-Punkt. Der ist dann irgendwo, ich weiß nicht, so in Niveau 5 oben. Ja, das war also die Alternative, wir gehen einfach zu Parasco, oder? Gut, weil sonst erkläre ich noch ohne Folien was zu Malbolge, warum das so unglaublich schwierig zu programmieren ist. Das ist eine gute Idee, Malbolge beim Essen.